Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast.
Hallo, hallo, willkommen bei der Nabelshow. Ich bin hier gerade noch am Suchen. Ich hatte doch irgendwo einen Flaschenöffner hoffentlich mitgenommen. Jetzt muss ich sonst irgendwie versuchen. Ich habe eine Powerbank, mit der kann ich mit der Powerbank die Bierflasche öffnen. Es geht. Nee, es geht nicht. Und die sieht jetzt auch nicht gut aus. Es ist ohnehin nur Malzbier. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich dieses Malzbier irgendwie aufkriege. Mit der Parkbank vielleicht. Jawohl, auf der ging's. Aber jetzt nicht. Aua, das sind Dornen da unten. Den Kronkorken im Wald liegen lassen. Zum Wohl. Malzbier. Ah, lecker, lecker. Ja, sehr gut ist das. Ah. Ich habe zwar immer noch das Fahrrad ausgeliehen, aber heute Abend dachte ich mir, mache ich mal einen kleinen Waldspaziergang. Und weil im Rucksack noch das Zoom war, das Aufnahmegerät, nehme ich jetzt einfach mal ein bisschen was auf. Denn ich war heute mit dem Fahrrad sehr lange unterwegs und das hat sich einfach für heute schon mal die Leihgebühr rentiert. Die Verlängerung derselbigen und ich hatte heute eine längere Aufnahme, bestimmt eine Stunde, auf dem Fahrrad gemacht. Das war eine eher schlechte Idee, fürchte ich, weil diese Aufnahme wahrscheinlich zu nichts zu gebrauchen ist durch Gekeuche und Verkehr und dass ich irgendwann gemerkt habe, dass mein Halstuch die ganze Zeit über das Mikro drüber gewuschelt ist. Das klingt dann so. Ja. Und so könnt ihr euch das dann vorstellen, dass das ungefähr eine Stunde lang wahrscheinlich geht. Deswegen nehme ich jetzt die Eindrücke von heute nochmal in Ruhe nach dem Abendessen im Kurwald auf einer Parkbank auf. Derselben Parkbank, wo mir neulich schräg gegenüber das Reh Gesellschaft geleistet hat. Heute ist es nicht da, das ist bedauerlich. Ich vermisse das Reh. Aber wer weiß, der Abend ist noch jung. Ich habe da irgendwas Ekliges zwischen den Zähnen. Ah, das war meine Zunge. Schlecht. Ich war heute in Papa Paderborn. Dort habe ich zwar nicht mein Herz verloren, aber habe in Bielefeld noch ein Bier. Komischerweise, diesen Ohrwurm kriege ich jedes Mal, was heißt jedes Mal, aber also zweimal schon, zu Beginn dieser Reha, weil Paderborn hier ganz in der Nähe ist. Im Lauf der Reha vergesse ich den aber immer wieder. Solange zumindest bis heute, letztes Wochenende, letzter Sonntag. Es sind noch 2 Tage zu schaffen und am dritten Tag, also ab morgen früh, sind noch 2 Tage und am dritten Tag werde ich dann abtransportiert in die Freiheit zurück. Ich habe vor 2 Wochen eine liebe Mitpatientin mich von ihr verabschiedet und sie meinte auch nur, es geht in die Freiheit. Und damals ich konnte es sehr gut verstehen. Aus ihrer Sicht lief nämlich die Reha alles andere als richtig toll. Aber ich war damals zu dem Zeitpunkt richtig in Hochstimmung. Da lief gerade alles gut und der Abschied war sehr emotional und ich konnte mir aber nicht vorstellen, dass auch ich dieses Gefühl noch kriegen werde und ich habe es gerade total. 2 Tage und dann bin ich hier durch und ich bin heilfroh. Den großen Boom, der in der letzten Woche eintreten soll, der ist jetzt nicht so richtig losgegangen, zumindest noch nicht. Also da vielleicht passiert es ja noch in den letzten 2 Tagen. Schon einfach, weil ich in der... Entschuldigung. Das kann jetzt noch ein bisschen passieren. Ich hätte mir Malzbier ohne Kohlensäure mitnehmen sollen. Oh. Schon allein wegen der Erkältung, die ich letztes Wochenende hatte. Und das hat mich einfach seelisch wie körperlich richtig runtergezogen. Ich habe mich jetzt zwar im Laufe der Woche wieder ganz gut berappelt, so gut, dass ich heute mich fit genug gefühlt habe, die 10 Kilometer mit dem Fahrrad nach Paderborn zu radeln. In, ich würde sagen, knapp einer Stunde. das GPS hat eine halbe Stunde vorgeschlagen. Das GPS wusste aber auch in der Hälfte der Zeit nicht, wo ich war und hat mich immer irgendwo ganz anderswo verortet. Ich habe dann etwas Wagemutiges getan. Ich habe nach Schildern navigiert. Voll retro, voll vintage, total archaisch. Nach Schildern. Ihr kennt das noch. Das sind diese Dinger, diese auf Blech gestanzten Platten mit Schrift drauf und Pfeilen, die in Richtungen zeigen, wo das GPS aber gar nicht hinzeigt. Das ist total, total irritierend, wenn man also das nicht mehr weiß, wie das geht. Nein, es gibt hier von Bad Lippspringen nach Paderborn einen sehr schönen Radweg. Wenn man den nicht findet, sondern einfach nur nach dem GPS fährt, dann muss man die Detmolder Straße entlang fahren. Das ist so eine ganz gerade Straße. Da schafft man dann wahrscheinlich auch schon deswegen in deutlich unter einer Stunde, weil das total grässlich ist und man diese Straße so schnell wie möglich hinter sich bringen will. Das ist halt so eine Hauptverkehrslandstraße mit extrem viel so Vorindustriegebieten, so Einkaufsgegenden. Es ist einfach schrecklich, da lang zu fahren. Man fährt zwar mit dem Fahrrad nicht auf der Straße, sondern auf einem abgetrennten Radweg, aber doch auf der Straße und es ist einfach scheiße. Und dieser kleine Radweg, den musste man dann erstmal finden. Der führt dann schön durchs Grüne, da reiten Pferde auf anderen Pferden und stehen da auf ein Pferd, auf weiter Pferd auf dem Flur, yay, yay, ein Pferd, standen da rum und haben Pferdedinge gemacht und dann das war sehr schön. Und dann war ich in Paderborn und da ist eigentlich auch sehr schön. Also wenn man es geschafft hat, die Innenstadt, den alten Stadtkern zu erreichen, ansonsten ist es eher nicht sehr schön. Aber das haben ja Städte so im Allgemeinen an sich. Und Paderborn ist gerade im alten Stadtkern um einige schöner als Bad Lippspringe, vor allem weil es halt wirklich einen alten Stadtkern gibt. Es gibt zwar hier in Bad Lippspringe so eine alte Burg, aber die Stadt selber ist ja eher, es gibt da auch alte Häuser, so ist nicht. Aber Paderborn ist dann nochmal ein bisschen netter. Ich bin jetzt auch nicht den ganzen Tag in Paderborn gewesen, weil den inneren Schweinehund, den ich erstmal treten musste, der hat darauf bestanden, nach dem Mittagessen erstmal ein Schläfchen zu machen. Und dann hatte ich halt so Nachmittag in dem Wissen, ich brauche eine Stunde hin und eine Stunde zurück und ich will ja dieses frugale Abendmahl nicht verpassen. Um Gottes Willen, schrecklich. Dabei wäre es gar nicht schlecht gewesen, das zu verpassen und vielleicht heute Abend mal nur Diät zu halten, nur vielleicht mal einen Apfel oder so. Liegen noch auf meinem Zimmer, zwei Äpfel und eine Birne und ein Stück Schokolade, das ich vielleicht aus Selbsterhaltungszwecken eher mal wegschmeißen sollte. Einfach so. Weil gestern hatte ich so schlimme Blähungen abends, dass ich nachts aufgewacht bin, richtig Schmerzen hatte. Mir war kotzübel. Mein Bauch war aufgebläht, ganz übel. Ich wusste überhaupt nicht, wie mir geschieht. Mir war schlecht, ich war verwirrt. Ich hatte gerade komische Dinge geträumt. Ich hatte Cloud Atlas gelesen, hier aus der Bücherei vom Krankenhaus ausgeliehen. Und war kurz davor, also ich habe dann tatsächlich die Nachtschwester gerufen, weil ich sterbe hier. Man ist ja ohnehin dann irgendwann einfach Patient und muss sich helfen lassen bei allem. Wenn ich zu Hause gewesen wäre in meiner Wohnung, dann wäre da niemand, den ich hätte rufen können. Den Notarzt ruft man nicht wegen Blähungen oder weil einem schlecht ist. Man versucht halt zu kotzen, sich den Finger in den Hals zu stecken oder in Po und hoffen, dass dann, wenn man den Finger rauszieht, dass dann auch noch was rauskommt. Also in dem Fall hätte mir Luft schon gereicht. Ich will ja gar nicht erzählen, was da sonst alles rauskommt. Ihr kennt das, also muss ich es euch auch nicht erzählen. Ihr kennt die Tiefen, Untiefen des menschlichen Daseins. Aber da kam nichts. Das war furchtbar. Und dann hat die Nachtschwester mir was gebracht, so ein Magenmittel, so ein Magensaft, der hat das dann irgendwie geholfen. Ich habe ein bisschen rülpsen und ein bisschen furzen können und habe mich dann wieder hingelegt. Aber ich war noch so von dem Traum, den ich gerade hatte, verwirrt. Ich weiß nicht, Cloud Atlas, den Film habt ihr wahrscheinlich gesehen, habt ihr auch mal das Buch gelesen? Ich habe da gerade ein bisschen drin geschmökert. Ich habe nicht das Buch von Anfang an, die Zeit habe ich gar nicht und ich habe auch nicht die Geduld, dicke Bücher von Anfang zu Ende zu lesen, aber da kann man ja sehr schön episodisch drin lesen. Und ich war gerade bei der Episode mit dieser jungen Frau, diesen Bedienungsklon aus dem Fastfood-Restaurant, die da ausbricht und rebelliert. Und diese Klone, diese Duplikanten, die haben ja so ganz eigene Fütterungsrituale. Und auf die Frage, was ich denn, ob ich irgendwas Schlechtes gegessen hätte am Abend, war ich gerade in dem Moment noch so verwirrt von dem Traum und davon, dass mir übel war und dass ich einfach total neben mir stand, hätte ich beinahe gesagt, ich habe mit den anderen Duplikanten Seife im Wald getrunken. Aber die Seife habe ich nicht vertragen, weil ich ja gar kein Duplikant bin und deswegen ist mir schlecht. Ich glaube, hätte ich das wirklich gesagt, dann, also der Wald stammte hier von hier, wo ich gerade sitze, aber der Rest stammte aus Cloud Atlas, aus dem Wolkenatlas. Und ich glaube, hätte ich das gesagt, hätten die mir ja den Magen ausgepumpt. Seife. Habe ich zum Glück mich gerade noch zurückhalten können. Aber seitdem habe ich auch Blähungen in einer Tour. Und morgen nochmal nach Blähungstabletten zu fragen, das ist wieder so, oh, Medikamente. Das ist eine Odyssee ist das. Naja, so. Was hatte ich denn heute in Paderborn eigentlich zu suchen? Nicht viel, außer dass ich beim letzten Mal nicht in Paderborn war und dass ich jetzt hier mittlerweile den Wald in- und auswendig kenne, zumindest die Fahrradstrecken. Jetzt bin ich gerade ein bisschen zu Fuß gegangen, um auch die kleinen Wege nochmal besser durchzukämmen. Die sind mit dem Fahrrad zum Teil nicht so toll zu durchfahren. Ich glaube, ich hatte das aber schon mal erzählt. Und jetzt wollte ich mich einfach nochmal hier hinsetzen und ein bisschen erzählen. Und deswegen bin ich heute auch einfach mal nach Paderborn gefahren. 10 Kilometer, flaches Land, das schaffst du. Habe ich auch geschafft, ging problemlos. Also es war auch kein, habe ich gedacht, ne, sondern das ging. Das ging gut und es ging auch gut zurück. Und in Paderborn habe ich mich da ein bisschen herumgetrieben und bin jetzt auch nicht viel weiter gekommen als in die Mitte bis zum Dom. Und dann bin ich zum Dom rein, habe mir den angeschaut, war auch einigermaßen beeindruckt. Ich hatte keine Ahnung, was da mich jetzt erwartet, weil ich mich überhaupt nicht vorher schlau gemacht habe, was das für ein Dom ist, wie alt der ist oder so. Sondern habe jetzt erst im Nachhinein erfahren, germanisch-gotischer Baustil, über mehrere Jahrhunderte gebaut und in der letzten Bauphase, nachdem der auch, glaube ich, zerstört wurde, ist er im 12. Jahrhundert quasi neu gebaut und fertiggestellt worden. 12. oder 13. Könnte 13. sein. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Das wusste ich nicht. Was ich auch nicht wusste, ist, was da so an Statuen und sonst was drin ist, rumsteht und Altäre und all diese Dinge. Ich habe nur einfach ein bisschen gezeichnet. Normalerweise zeichne ich in Kirchen mehr. Diesmal hatte ich so Semi-Ruhe. 2, 3 Statuen anzuskizzieren, die da an den Säulen hingen und irgendwie ganz drollig aussahen. Der eine hatte eine große Säge in der Hand. Nun habe ich jetzt im Nachhinein bei der Recherche erfahren, dass es sich dabei wohl um die Aposteln handelt, die zum Teil mit irgendwelchen Werkzeugen dargestellt werden, weil das ihre Berufe waren, bevor sie Aposteln wurde. Also erster Bildungsweg, Schreiner, zweiter Umschulung, dann Apostel. Der heilige Simon ist das mit der Säge. Und der würde hier ganz besonders große Säge, nicht so eine kleine Handsäge, sondern so ein großer Otto, so eine Baumsäge für 2 Leute, richtig groß. Und ich saß so da und hab den gezeichnet und dann kam dann eine komische Frau auf mich zu, eine freundliche Dame kam auf mich zu mit den Worten, entschuldigen Sie, kann ich Sie mal was fragen? Das sind Worte, die ich fürchte und hasse, wenn ich gerade am Zeichnen bin, weil meine Höflichkeit gebietet mir natürlich, ja, gerne zu sagen. Aber wenn ich zeichne, fällt es mir manchmal schwer, diese Höflichkeit aufrechtzuerhalten, weil genau dieser Moment, der ist einfach schrecklich. Das ist, man sitzt da, zeichnet, man möchte sich konzentrieren. Und in dem Moment, wo man sich aber vor oder in einer Sehenswürdigkeit hinsetzt und zeichnet, wird man für ganz viele Leute in deren Wahrnehmung Teil der Sehenswürdigkeit. Das heißt, die kommen dann anschauen, das macht denn der da, das ist aber schön, können Sie das mal zeigen, was machen Sie denn da? Oh, das haben Sie aber, das sieht aber gut aus, haben Sie das gelernt? Oh, das ist furchtbar. Meistens stellen sie sich auch noch vor einen hin. Und als ich der Dame etwas kühl zu verstehen gegeben habe, ja, okay, Sie können mich was fragen, aber wenn es denn unbedingt sein muss, hat sie es natürlich auch noch geschafft, sich direkt vor mich hinzustellen. Diesmal war ich wenigstens so unhöflich, sie höflich darauf hinzuweisen, dass sie mir gerade voll im Weg steht. Immerhin, also ich habe es nicht, ich hab mich noch bemüht. Es wurde, Entschuldigung. Gleich vorwarnen, ich bin nicht ausfällig oder pampig geworden. Es wurde sogar noch ein sehr, sehr lustiges, nettes Gespräch, recht schnell. Denn sie hat mich gefragt, was ich denn wohl glaube, dass die Werkzeuge, die da diese Statuen mit sich tragen würden, diese Heiligen, was die denn zu bedeuten hätten, ob ich das wüsste. Und ich dachte mir in dem Moment, ja, wenn sehe ich jetzt eher aus wie ein Reiseführer oder wie, das weiß ich doch auch nicht. Das ist so der Gedanke, da dachte ich mir gerade, der zeichnet das, der hat sich bestimmt vorher voll informiert, sonst würde der das nicht zeichnen. Das ist mir tatsächlich auch schon öfter passiert. Ich habe oft keine Ahnung, was ich da zeichne. Wenn dann irgendwelche Inschriften neben Statuen sind, dann schreibe ich die ab. Meistens auch so unvollständig, wie ich sie gerade sehen kann. Also so bewusst auch, bisschen Kakokult-mäßig, dass eine Inschrift, die auf der Zeichnung zu sehen ist, bewusst nicht wirklich was aussagt. Weil ich das gar nicht wissen will, wer da jetzt an der Wand hängt und warum der eine Säge in der Hand hält. Aber das war nicht der Grund. Es hat sich herausgestellt, zumindest hat sie mir das so erzählt, sie hätte hier früher als Restauratorin im Paderborner Dom gearbeitet und hätte dann von einem der Domgeistlichen erfahren, der hat ihr das erzählt, das wären... Und ich hatte ja schon gesagt, was ich jetzt gerade dank Wikipedia erfahren habe, aber Wikipedia muss ja auch nicht alles wissen. Das wären Märtyrer und die Werkzeuge, die sie da mit sich tragen. Und da war einer mit einer Säge, einer mit einer Axt, einer mit einem dicken Knüppel, einer mit einem etwas, was aussah wie ein Buttermesser, das er so von sich gehalten hat. Das ist wirklich ein Buttermesser, nicht ein Dolch, ein Buttermesser. Das wären die Mordwerkzeuge, mit denen sie gemeuchelt worden wären, mit denen sie umgebracht worden wären. Wow, finde ich gut. Das gefällt mir als Erklärung viel besser als, das sind halt die blöden 12 Aposteln, die ihr Handwerkszeug immer mit sich rumgetragen haben. Weil kann ja sein, dass man mal einen Tisch abschleifen oder was sägen muss. Nein, also das sind auch irgendwelche, es sind auch in diesem Dom Gebeine von Märtyrern und hast du nicht gesehen, es ist alles ist in so einem Dom und der Paderborner Dom ist wirklich ein alter, großer Dom, da ist alles drin, da hast du natürlich Reliquien und irgendwelche, ich muss mal gerade kurz eine kleine Pause machen, da kommt jemand. Ja, das war das. Vorhin beim Radfahren war es ein bisschen praktischer. Die Leute, die einem entgegenkamen, die konnte man besser einfach trotzdem weiterreden, weil man so schnell an denen vorbei war. Das war jetzt Mensch mit Hund, allerdings auch nicht derselbe Mensch und derselbe Hund, den die neulich das Reh verpasst haben. Was sage ich da? Reliquien, ja. Und da müsste auch der heilige Kilian, müsste hier auch irgendein Teil von ihm irgendwo übrig geblieben sein. Aber ich finde ja die Vorstellung, das wäre jetzt, ich weiß nicht, wie der heilige Kilian umgebracht worden ist. Das waren ja alles solche Märtyrer und Missionare, der katholischen Kirche, die Sachsen bekehren sollten oder die wilden Sachsen, die alles noch Heiden waren. Ein Zeugnis dieses Heidentums war auch an der Kanzel zu sehen. Ganz unten, hat mir die Frau erklärt, wäre eine Monsterfratze Und man würde dort, also abgebildet, und man würde dort auch die schlechte Aura, den schlechten Geist, der spüren. Das ist ein ganz schlechter Geist, weil diese Monsterfratze dazu da wäre, die Ungläubigen abzuschrecken. Und ich habe auch, ja, das ist ein guter Ort. Die sitzen nämlich gerne unter der Kanzel, weil man da so schön schlafen kann. Ja, das war, denn wir haben echt, das war lustig. Es klingt jetzt gerade so blöd. Ich habe mich nicht über die lustig gemacht. Keine Angst. Also, wir hatten beide was zu lachen, und ich habe mir ja auch erzählt, was mir so an Statuen schon so untergekommen ist, weil sie fand das alles extrem gruselig. Sie fand das wirklich sehr makaber und hat gemeint, das ist doch total krank. Das hat sie wirklich erst vor kurzem erfahren, und das findet das total krank, dass das Mordwerkzeuge sind, und da sitzt man hier und betet und möchte vom Heiligen Geist erfasst werden, und dann wird man von dem Geist der Mordwerkzeuge erfasst. Ja, die katholische Kirche, die hat schon was übrig für solche makabren Darstellungen. Und dann habe ich ihr erzählt, wie ich vor vielen Jahren mal in Trondheim war, in Norwegen, mit meinem Bruder zusammen, und haben dort den Dom von Trondheim besichtigt. Was wir damals nicht wussten, obwohl wir es eigentlich hätten wissen können, unsere Familiengeschichte geht ja sehr, sehr weit zurück, bis nach, ich weiß nicht, ins wie viele Jahrhunderte zurück, aber geografisch auch nach Dänemark und Norwegen. Auch in Trondheim selber findet sich sowas, denn tatsächlich einer unserer Vorfahren muss, ich weiß nicht, ob direkte Linie oder indirekt, Zölibat und so weiter, muss einmal Bischof von Trondheim gewesen sein. Und dieser Dom von Trondheim, das habe ich ihr nicht erzählt, weil das mir dann doch zu peinlich ist, aber ich habe ihr von den Statuen auf der Front des Doms erzählt. Die ganze Kirchenfront in Trondheim ist erfüllt mit Statuen, eine neben der anderen, alles skurrile Heilige. Einer zum Beispiel trägt seinen abgetrennten Schädel im Arm mit sich herum, der eben wahrscheinlich von irgendwelchen Ungläubigen abgeschnitten worden ist. Ein anderer, direkt neben ihm, trägt seine abgetrennte Schädelplatte im Arm mit sich herum. Sein Kopf ist wirklich oben abgeschnitten, und in seiner Hand trägt er die Schädelplatte, und auf der Schädelplatte ist die Mitra draufgesetzt. Das ist ein herrlicher Anblick. Noch einer weiter trägt ein Heiliger, ich glaube, ein Korb mit drei abgetrennten Köpfen. Also die katholische Kirche hatte tatsächlich schon immer was übrig für ja, Gothic Horror. Da kommt ja auch, tatsächlich kommt das ja auch daher, das Genre des Gothic, das Romangenre, Gothic Horror, kommt, wenn ich das richtig weiß, aus dem Roman. Warte mal, ich hatte den Namen des Autors, habe ich jetzt nicht, aber es ist der Roman The Castle of Otranto. Dieser Roman gilt als der erste Gothic-Horror-Roman. Ich muss doch mal schauen, von wann der ist. Aus England, und finde ich jetzt nicht. Es ist ein englischer Roman, und der verkörpert tatsächlich in diesem Begriff Gothic Horror. Gothic war gotisch, war als Symbol für die römisch-katholische Kirche, für den gotischen Baustil, gleichbedeutend mit katholisch. Und katholisch war in den nordeuropäischen protestantischen Ländern Sinnbild für dunkel, mystizistisch, unheimlich, wildromantische Leidenschaften, die sich die in Schrecken und Horror umschlagen. Das hat man tatsächlich damit assoziiert, und daher kommt der Begriff Gothic, lässt sich auf die irrationale Furcht vor dem geheimnisvollen, blutigen Katholizismus zurückführen. Wenn es stimmt, was ich mal in der Vorlesung gehört habe, das kann auch sein, dass es das Quatsch ist. Aber dieser Roman selber ist ohnehin faszinierend. Irgendwann muss ich den mal lesen, weil sich die Inhaltsangabe Wenn ich mich richtig erinnere, ich habe das jetzt leider auch nur vorhin kurz überflogen, um den Autor zu haben, aber wie gesagt, mein Handy lässt sich jetzt gerade nicht öffnen. Sonst, ich erinnere mich jetzt auch nur aus der Vorlesung an die Inhaltsangabe. Es geht in The Castle of Otranto um den Herrn von Otranto, das ist ein italienischer Fürst, der einen Fluch von seiner Familie abwehren will, indem er seinen Sohn mit einer jungen Prinzessin oder irgendwas vermählt. Dummerweise passiert es, dass am Hochzeitstag ein riesiger Helm in den Burghof fällt und den Sohn zerquetscht. Warum, weiß man nicht. Weil es ist einfach so. Ein Helm fällt runter und drunter liegt der junge Bräutigam und ist tot. Dieser Helm soll wohl eine Art römischer Helm sein, ein Helm, der an einen römischen Legionär erinnert und deswegen auch schon wieder als Sinnbild für die römisch-katholische Kirche gelten. Wie gesagt, ich lege meine Hand nicht ins Feuer, ich wiederhole nur den Quatsch, den ich mal in einer Vorlesung gehört habe von Eric S. Rapkin über fantastische Literatur. Und nachdem der junge Sohn nun tot ist und es keinen anderen männlichen Erben gibt, beschließt der Herr von Otranto, dann eben die Braut selber zu heiraten. Das will die nicht. Und der Rest der Geschichte, gespickt mit Horrorelementen, handelt dann eigentlich hauptsächlich darum, dass der Herr von Otranto die widerspenstige Braut durchs Schloss jagt und versucht zu vergewaltigen. Sie entkommt aber am Ende. So viel weiß ich. Ob das jetzt so schlimm ist, wie sich's anhört, oder unterhaltsam, so unterhaltsam, ich habe keine Ahnung. Irgendwann muss ich dieses Meisterwerk mal lesen. Und warum der Helm runterfällt, ich glaube nicht, dass es dafür eine Erklärung gibt. Das ist einfach Gothic Horror. Horror muss nicht erklärt werden. Es ist ja Horror und nicht Science Fiction. Wenn es Science Fiction wäre, hätte man erklärt bekommen, dass es Außerirdische waren, die den Helm haben fallen lassen. So, was hat die katholische Kirche, die so mysteriös und geheimnisvoll ist? Und das Ganze ist von einem Protestanten geschrieben. Ich möchte nur mal hier anmerken, wer hier gerade das kranke Gehirn hat. Ne? So viel dazu. Exkurs in die Literatur. Auf jeden Fall saß ich da heute in der Kirche, habe gezeichnet, habe mich nett unterhalten und Kirchen, naja. Also ich sitze ja gerne mal hin und wieder in der Kirche, nicht aus religiösen Gründen. Also es gibt, ich suche Kirchen in der Regel nicht aus religiösen Gründen auf. Schon einfach, weil es keine religiösen Gründe gibt, aus denen ich Kirchen oder sonst irgendwelche Orte, egal was für Orte es sind, aufsuchen kann. Es gibt keine religiösen Gründe, weil ich keine Religion praktiziere, habe, mein eigen nenne. Es gibt keine Gründe, keine Orte, die ich. Also ich habe nichts gegen Kirchen. Ich sitze gern in Kirchen. Je größer und älter sie sind, desto lieber sitze ich. Je größer und älter sie sind, desto mehr kann ich den religiösen Aspekt darin in so einem Gebäude in den Hintergrund drängen und mich mit der Geschichte, der Atmosphäre, den skurrilen Statuen, allein was da heute auf diesem einen Seitenaltar, ich habe dann später erfahren, dass es ein Grabmal ist, alles an Horrorfiguren zu sehen war. Herrlich. Gemischt mit Engeln und Heiligen und toten Bischöfen und zwischendrin Zombie-Skeletten, da macht kein Horrorfilm auch nur ansatzweise, kann da mithalten. Wahnsinn. Aber so eine Kirche, ja, moderne Kirchen eher, schon eher weniger. Also so alte Dome, alte gotische oder romanische Kirchen suche ich mit großer Begeisterung auf in Urlauben. Was mich total aus dem Gleichgewicht bringen kann, sind solche so Andachtsräume. So wie hier im Krankenhaus gibt es einen Andachtsraum, einen Raum der Stille, in dem ich mal 10 lange Jahrhunderte, also ich glaube es waren Minuten, aber es hat sich länger angefühlt, gesessen und auf jemanden gewartet habe, der dann kommen sollte und mich in die Lichttherapie einweisen sollte. Letzten Endes ist die Einweisung mehr oder weniger wohl folgende: Da ist das Gerät, da ist der Einschaltknopf. Setzen Sie sich davor. Ich wollte eigentlich eher nur wissen, warum ich immer Kopfschmerzen kriege, wenn ich dieses Teil, das ich selber auch zu Hause habe, zu Hause als Lichttherapie benutzt habe, und ob man da irgendwas richtig machen kann. Aber der Therapeut, der kam einfach nicht. Und ich benutze mal das Licht, dieses Lichttherapie-Dingens zu Hause, diese Lampe, auch hauptsächlich zur indirekten Beleuchtung. Ich habe die einfach an die Wand gerichtet und habe das beste Licht seit Jahren, habe ich wirklich durch diese Lichttherapie-Lampe. Wenn ich die morgens einschalte, bin ich sofort hellwach, ohne einen Tropfen Kaffee. Ganz fantastisch. Aber wenn ich mich direkt davor setze, kriege ich sofort Kopfschmerzen. Also war eigentlich eine gute Investition, auch wenn sie nicht damals nicht für das gebraucht worden ist, wofür es eigentlich gedacht war. Aber ich saß da eben in meiner ersten Woche. Entschuldigung, ich saß da in meiner ersten Woche da in diesem Andachtsraum, während ich dann saß ich ja dann nur da, damit der Therapeut dann nicht auf mich warten muss und ich komme da nicht, weil ich dachte, ich will da eigentlich eh nicht. Ich habe zum einen, brauche ich ja nicht, aber dann kam der nicht und ich saß da rum und wurde von Minute zu Minute, ja, jetzt könnt ihr raten, was werde ich wohl? Aggressiv. Ich wurde aggressiver. Von Minute zu Minute hat sich dieser Andachtsraum in mich hineingefressen, in meine Psyche gebohrt, mit schmutzigen Fingernägeln über die Tafel meiner Seele gekratzt und scheußliche Geräusche gemacht dabei. Ich hasse Andachtsräume. Dieses kleine, poplige, abstrakte Kruzifix. Nichts gegen ein riesiges Kruzifix mit einem leidenden Jesus dran. So leidend, so detailliert, wie es nur geht. Finde ich geil. Aber so ein blödes, kleines Holzkreuz, zwei Balken, das da hängt und dann hier ein kleiner Sinnspruch und da ein Bildchen und da was und da, das, da werde ich aggressiv. Ich habe ja nichts dagegen, dass es solche Räume gibt. Ich finde es gut, dass es solche Räume gibt. Vor 2 Jahren war dieser Raum ständig geschlossen und die zuständige Ordensschwester, die eigentlich dafür zuständig war, hatte damals sich vehement dafür eingesetzt, dass der Raum permanent aufgeschlossen war. Es hat sich dann mittlerweile wohl auch durchgesetzt. Der ist jetzt immer offen. Das finde ich tatsächlich, es ist okay, es ist gut, weil Leute brauchen solche Räume, brauchen solche Rückzugsmöglichkeiten. Und es haben ja nicht alle dieses gleiche Problem, das ich damit habe. Und auch die Ordensschwester ist nicht so, dass die einen irgendwie zum katholischen Glauben bekehrt. Eine sehr nette, freundliche Frau, mit der man sich über alles andere, alles Mögliche unterhalten kann. Aber da, vor 2 Jahren war das wohl so, ist da drüben das Reh? Ist das ein Reh? Nee. Nö, das ist nur ein Fußgänger. Schade. Das habe ich mich schon umsonst gefreut. Das war einfach nur irgendein langweiliger Mensch. Wo war ich denn? Ach ja, vor 2 Jahren war das wohl so, dass dieser Raum von den jungen MedizinstudentInnen als Umkleideraum missbraucht worden wäre. Eigentlich finde ich das jetzt im Nachhinein sehr schade, dass ich diesen Raum, aber der war ja verschlossen. Ich wäre da gerne mal reingegangen. Raum der Stille. Ja, wer weiß, was da. Wir decken den Mantel des Schweigens über diesen Raum der Stille. Also, nee, das geht gar nicht. Ich bin da raus und war richtig geladen und war froh, dass ich der Schwester nicht begegnet bin, weil das Schwesternmord ist keine lästliche Sünde. Nein, nein, also ich hätte einfach nur höflich guten Tag gesagt und hätte unhöfliche Dinge gedacht. Und das soll man ja auch nicht, weil es ist, nein, Quatsch, das ist Blödsinn. Aber es ist wirklich so, dass solche Andachtsräume in mir wirklich die schlimmsten, das Schlimmste in mir hervorbringen kann. Also das weckt unglaubliche Aggressionen in mir. Das ist ähnlich wie beim beim autogenen Training, so. Beim autogenen Training hat man ja auch diese, ich glaube, das habe ich alle schon mal erzählt, dann müsst ihr jetzt einfach nochmal zuhören. Beim autogenen Training hat man ja auch diese Mantras, die man so aufsagt. Und so an, und unter anderem ist so dieses, ich bin ganz ruhig, ich bin ganz ruhig. Und das kann ich nicht. Also ich muss dann ein anderes nehmen. Ruhe kommt von selbst, Ruhe kommt von selbst. Das kann ich sehr gut. Aber wenn ich bin ganz ruhig, vor mir her sage, dann sage ich bin ganz ruhig, ich bin ganz ruhig, ich bin ganz ruhig, ich bin ganz ruhig. Weil ich das aus der entsprechenden Film- und Comic-Literatur so gelernt habe, dass dieser Satz nur dazu dient, Aggressionen zu verstärken. Das ist wie, wenn man, bevor man explodiert, soll man bis 10 zählen. Und ich weiß auch nur, dass der einzige Grund, warum man das tut, der ist, dass die Explosion danach nur umso heftiger ist. Ich weiß jetzt nicht genau, woher ich das habe, aber einschlägige Literatur oder Filme oder Fernsehen haben mich dahingehend geprägt, dass ich in derlei Hinsicht einfach verdorben bin. Das funktioniert bei mir nicht mehr. Ich sollte vielleicht heute Abend mal vor dem Einschlafen das mit dem autogenen Training nochmal probieren. Es hilft tatsächlich gut zum Einschlafen. Vielleicht gehen ja auch die Blähungen dann davon weg. Ja, das war es jetzt für heute. Paderborn. Dort habe ich meine Orientierung verloren. Nö, auch nicht. Ich habe auch mein Fahrrad wiedergefunden. Ich habe mir notieren müssen, wo das ist, dass ich im Zweifelsfall das GPS drauf ansetzen kann, aber ich habe den Weg wiedergefunden. Und dann den Weg zurück und überhaupt. Und jetzt sitze ich hier rehlos, ahnungslos und ihr habt ein bisschen was über die katholische Kirche gelernt. Ist doch schön, oder? Da habt ihr jetzt auch was davon gehabt. Und ich wollte jetzt gerade warnen, muss gleich rülpsen. Deswegen höre ich hier lieber auf. Jetzt ist zu spät. Es tut mir leid. Übrigens, ich habe ganz viele tolle, liebe Post von euch bekommen. Postkarten, von denen ich nur weiß, dass ich sie bekommen habe. Oh, Entschuldigung. Das ist wirklich keine Absicht. Ich habe das gerade echt nicht unter Kontrolle. Die Postkarten sind hier irgendwo im Postverteiler-Limbo verschüttet, verloren. Also, es hat was. Oh, da kommt gerade noch mal jemand. Immer diese Unterbrechungen. Also wirklich. Was wollte ich denn jetzt gerade? Wofür habe ich jetzt unterbrochen? Für nichts. Ah, nee. Ja, ich hatte ja euch gebeten, mir Postkarten zu schicken und ich finde das ganz toll. Das haben wir wirklich sehr viele gemacht. Drei oder vier. Ich weiß es nicht so genau. Eine Freundin von mir hat meinen Briefkasten geleert, die Post, die drin war, in einen großen Umschlag gepackt und mir in die Klinik geschickt und vorher noch ein Foto davon gemacht. Und es kann sein, dass eine der Postkarten einfach so ohne den Podcast an mich kam, aber mindestens drei sind tatsächlich von euch lieben Zuhörers. Das finde ich ganz toll. Jetzt könnte ich natürlich das Handy hernehmen, und das Foto groß zoomen und dann vorlesen, was drauf stand. Aber ich möchte die Postkarten in der Hand halten und ich habe die Hoffnung, dass das morgen möglicherweise der Fall sein kann. Denn es ist so, wenn man irgendetwas an diese Klinik oder eine der anderen im Verband befindlichen Kliniken, es sind da mehrere, die zusammengehören, hier in Bad Lippspringe schickt, egal, ob man jetzt draufschreibt, an eine von den Kliniken in Bad Lippspringe, Felix Herzog in einer von den Kliniken in Bad Lippspringe, könnte möglicherweise auch ankommen, das weiß man nicht so genau, oder ob man haargenau die Klinik, die Adresse, ich hätte sogar noch die Zimmernummer angeben können, drauf schreibt, das landet alles in der, ich glaube, Hauptklinik im Postverteiler. Dann wird das erstmal alles gesammelt und anschließend wird es wieder sortiert, obwohl man das eigentlich auch vorher hätte zustellen können, und zwar vom Postboten. Aber das landet in der einen Klinik und dann wird das sortiert und dann wird das am nächsten Tag ausgetragen. Es sei denn, der nächste Tag ist rein zufällig ein Freitag und dann macht man sich die Mühe nicht. Weil Freitag, Wer arbeitet denn bitte schön an einem Freitag und trägt da die Post aus? Nicht die Postmenschen, die hier für die Kliniken, in den Kliniken arbeiten. Die machen das freitags nicht. Ich habe wirklich mehrfach nachgefragt. Es ist ja auch schon mal passiert, dass tatsächlich zweimal Post, die von zu Hause oder die von Bestellungen, die ich geschrieben habe, hier nicht, die untergegangen sind, die dann da in der Rezeption rumlagen und den Zettel, den ich eigentlich in meinem Schließfach hätte finden müssen, nicht gefunden habe. Aber dann hat man das Päckchen oder den Brief noch gefunden. Und ich habe echt Donnerstag und Freitag alle genervt, immer wieder, bis mir irgendjemand das System erklärt hat, dass die am Freitag einfach nicht kommen. Freitags kommt keine Post. Die Post kommt erst am Montag. Jetzt hoffe ich einfach mal darauf, dass die Post tatsächlich am Montag kommt. Oder dass ich sie am Dienstag, vielleicht am Mittwoch oder nachgeschickt, ich weiß nicht. Es hat was Quantenmechanisches an sich mit dieser Post. Und da ich Quantenphysik noch nie so richtig verstanden habe, ich habe in Physik Abitur ein Punkt, Quatsch, nee, habe ich wirklich. Mehr hatte ich echt nicht. Jetzt warte ich einfach mal. Und wenn ich die dann in der Hand habe, dann lese ich sie vor. Und bedanke mich aber jetzt schon mal bei euch. Und vielleicht gibt es dann tatsächlich auch noch mal eine Folge für den Sumpf oder für Data Sein Hals, weil ich hier mich in den letzten Wochen mit einem Thema beschäftigt habe, das mir auch schon seit bestimmt 2 Monaten oder länger im Kopf herumspukt. Und ich wirklich einfach noch gerne ein ausführliches Selbstgespräch dafür darüber halten will, weil es ein Thema ist, das bei dem ich entdeckt habe, ich muss es alleine behandeln. Ich kann es tatsächlich nicht mit anderen teilen, es sei denn, ich kann anderen davon erzählen. Und möglicherweise werde ich in den nächsten 1-2 Tagen mich nochmal abends in den Wald setzen, das Wetter soll wieder schön werden und dann habe ich hoffentlich auch die Postkarten dabei und kann das dann vorlesen und dann wird das auch richtig gewürdigt. Bis dahin bedanke ich mich einfach schon mal bei euch. So, und jetzt bevor ich hier wieder das Rülpsen anfange, verabschiede ich mich lieber noch ganz schnell von euch und wünsche euch einfach noch eine schöne Zeit bis dahin. Macht's gut. Tschüss.
Da sind sie, da sind die Rehe. Ich sehe sie direkt vor mir. Zwei Rehe, ganz, ganz schlank und hellbraun und wunderschön. Sind direkt vor mir auf dem Weg vorbei gelaufen. Zwei. Ich weiß es mit Sicherheit, dass es mehr als ein Reh in diesem Wald gibt. Es gibt zwei. Und da hinten, da sehe ich sie. Deswegen versuche ich ganz leise zu sein. Oh, ist das aufregend. Wo sind sie denn jetzt? Jetzt sind sie weg. Oh, Rehe.